Wir haben ja schon gehört, war unschwer zu erraten, worum es heute geht. Wasser, ein tatsächlich ganz besonderer Stoff, der Gottes Lebensfreude widerspiegelt. Und wofür er steht und was er zum Ausdruck bringen soll, das werden wir jetzt hoffentlich bald hören. Wir machen gleich weiter mit Quizzen, ein paar Fragen aufgestellt. Oh, jetzt kommt es in der Projektion leider ein bisschen doof. Das ist falsch eingerückt, vielleicht doch die PDF benutzen. Egal, also das sollte alles in einer Reihe stehen. Das sind 9 Verse und die Frage an euch ist, welches von denen hat Jesus nicht gesagt? Guckt es euch mal kurz an. Nicht laut sagen. So. Ihr habt jetzt jeder was geraten im Kopf? Okay, dann die. Ich probiere es mal, ob es hier ausgeht. Jawohl. Es ist tatsächlich dieser. Jetzt seid ihr überrascht, gell? Wusstest du es? Jesus hat sich nicht mit dem Wasser des Lebens verglichen. Was dahinter steckt, schauen wir mal. Wasser begleitet uns in der Bibel von Vers 2 an bis zu Offenbarung 22, Vers 17. Das ist fast der letzte Vers. Wir werden später die Verse noch hören. Schon auf den ersten Seiten begegnet uns der Vater, Wasser und das Wort. Bei dem Wort wissen wir, das kommt im Johannesevangelium ja zum Ausdruck, dass da hinter sich Jesus verbirgt. Und hier sehen wir schon einen gewissen Dreiklang. In der Schöpfungsgeschichte, auf der ersten Seite der Bibel, geht es ja darum, dass überhaupt erstmal die Welt erschaffen wird oder in einen Zustand kommt, in dem sie in der Lage ist, Leben hervorzubringen. Und schließlich kommt durch das Wort Gottes dann auch Leben in Gang. Mose, vielleicht kennen etliche die Geschichte, soll zum Felsen sprechen, als die Kinder Israel in der Wüste sind, auf das Wasser aus dem Felsen hervorkommen. Stattdessen schlägt er diesen Felsen, was ihm später nicht gut tun wird, dem Mose. Aber später, wir lesen dann im 1. Korinther 10, Vers 4, dass das ein geistliches Bild ist, dass der Fels für Jesus steht. Wofür steht das Wasser? Gott will uns seinen Geist geben, uns erfüllen mit dem Geist, der aus Christus kommt. Jesus vergleicht sich selbst nicht mit dem Wasser, sondern er überlässt diesen Platz und dieses Gleichnis und das, was in der Bibel vom Wasser gesagt ist, überlässt er, ich sage jetzt mal, den Dritten im Bunde. Wir wissen, wir reden von einem Gott. Ja? Es gibt keine drei Götter. Er offenbart sich uns in dreierlei Gestalt. Und er tritt uns Menschen gegenüber im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist. Und es ist nur ein Gott. Aber wir nehmen ihn in unterschiedlicher Weise wahr und er zeigt sich uns in unterschiedlicher Form. Und diesen Ehrenplatz, der für den Heiligen Geist, ich sage jetzt mal, reserviert ist, den nimmt Jesus ihm auch nicht weg. Und ich fand das ganz interessant, dass dieses Wort eben von Jesus nicht gesagt wird. Andersrum sagt Jesus aber immer wieder, wir haben es eben im anderen Quiz gehört, dass er das Wasser anbietet, dass es aus ihm kommt, dass also er der Spender ist, der das Wasser gibt. Johannes 7, Vers 38 und Johannes 4, 13 und 14, wir werden am Ende der Predigt die Verse im Textform auch nochmal hören, da offenbart er und zeigt ganz klar, dass er derjenige ist, der dieses Wasser geben kann, was ein Bild für den Geist ist. In Jesaja 44 heißt es, denn ich will Wasser gießen auf das Dürstige und Ströme aufs Dürre. Ich will meinen Geist geben auf deinen Samen und meinen Segen auf deine Nachkommen. Gottes Herz strebt danach und ist quasi erfüllt davon, von dieser Sehnsucht, uns dieses Wasser, ich sage jetzt mal, reichen zu können, ja, uns dieses Wasser geben zu können, dass wir es doch annehmen mögen. Und schon im Alten Testament klingt das durch. Er möchte, dass am liebsten alle Menschen an diesem Wasser teilhaben. Heute wollen wir nicht vertieft betrachten den Teil der Bibel, in dem Wasser auch für Gericht steht. Wasser hat zwei Funktionen in der Bibel. An was denken wir da sofort? Klar, die Sintflut, aber noch auch die Stelle, an der das Volk Israel durchs Wasser hindurch gerettet wird, beim Durchgang durchs Tote Meer, durchs Rote Meer. Und als dann die Wasser sich schließen über den Ägyptern und zum Gericht werden für die Ägypter. Also Wasser hat diese mehrfache Bedeutung. Es ist nicht nur im Segen, ein Segensbild, sondern auch ein Gerichtsbild. Das wollen wir uns nicht vertieft anschauen, könnte man auch mal machen. Ganz kleine Randbemerkung. Ihr wisst, bei der Sintflut wurden 8 Leute gerettet. Noah, seine 3 Kinder und seine Frau und die Partner der Kinder, macht zusammen 8. Und diese Tatsache, dass 8 Menschen durch den Untergang der Welt hindurch gerettet wurden und den Beginn der neuen Schöpfung darstellen, da schimmert etwas durch von der Zahlenmystik, die auch in der Bibel zu finden ist. Kann man vielleicht auch zu viel reindeuten, aber die Zahl 8 steht für einen Neuanfang. Sie steht für einen Neubeginn. In 7 Tagen ist die erste Schöpfung vollendet worden, nach dem Wort der Schrift. Und damit ist die Schöpfung abgerundet. Sie gipfelt im Feiertag, dem Sabbat, an dem Gott ruht und die Werke vollendet. Also nicht vollständig ruht, sondern da geschieht auch noch was. Aber der 8. Tag ist der Beginn einer neuen Schöpfung. Und das ist das, was wir sehen. Wann ist Jesus auferstanden? Am 1. Tag der neuen Woche, am 8. Tag. Und damit ist er der Erste unter den neu geschöpft, unter den, der Erste unter denen, die an dieser neuen Schöpfung teilhaben. Also in dieser 8 schimmert durch, was Gott vorhat. Dass die alte Schöpfung irgendwann ihre Rolle ausgespielt haben wird. Wir können dann an anderer Stelle nachlesen, was mit der alten Schöpfung geschieht. Und dass es parallel schon eine Neuschöpfung gibt, in der Jesus der Erste ist und er seine Kinder hineinretten möchte durchs Gericht. Also das nur mal so als kleine Nebenbemerkung, was an der Sintflut eigentlich schon durchschimmert von dem Gedanken, von dem Konzept Gottes, die Welt zu retten. Es geht nicht um eine Reformierung der alten Welt, es geht nicht um ein Wiedergutmachen und Pflaster drauf, sondern tatsächlich geht es darum, die alte Welt muss sterben, sie wird sterben, sie ist durch die Sünde unwiederbringlich verpfuscht und kaputt. Und das wird irgendwann seine Konsequenzen haben. Und durch Jesus beginnt tatsächlich ein neues Werk. Ganz interessant übrigens. Wir haben eben gelesen, Hesekiel 47, diese 12 Verse. Und wahrscheinlich wird es niemand aufgefallen sein. Da heißt es: Am Rand des Flusses, rechts und links standen allerlei Bäume. Und genau dieses Bild greift die Offenbarung wieder auf. In der Offenbarung 22, da heißt es: Er zeigte mir einen Strom, das Wasser des Lebens, klar wie Kristall, der vom Thron Gottes ausgeht. Merken wir schon, das ist genau dieses Bild. Vom Thron Gottes und des Lammes. Zwischen der Straße der Stadt und dem Strom, hüben und drüben, steht ein Baum des Lebens. 12-mal trägt er Früchte, jeden Monat gibt er seine Frucht. Die Blätter des Baums dienen zur Heilung der Völker. Im Hesekiel 47 sind es allerlei Bäume. Aber Gottes Plan in Christus, wir lesen es nochmal in Kolosser 1, Vers 18 und 19, er ist der Anfang, er ist der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm, in dem einen, wohnen zu lassen. Das heißt, wirklich tatsächlich, Christus ist das Zentrum der Heilsgeschichte und ohne ihn und außerhalb ihm gibt es keine Heilung. Kolosser 2, Vers 3. In ihm liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis. Und vielleicht wollen wir jetzt mal so ein bisschen den Blick weiten. Es geht hier um Wasser. Was dieses geniale Molekül für Eigenschaften hat. Wer sich so ein geniales Molekül ausdenkt, der hat es echt drauf. Gott liebt es offenbar, Geheimnisse zu verstecken, solche, die zum Staunen verleiten und etwas zeigen von seiner Weisheit, aber auch davon, dass Christus als Geheimnis in der Schöpfung verborgen ist, aber entdeckt werden möchte. Wir betrachten mal das Wasser auf der Erde und im Weltall. Der blaue Planet, tatsächlich eine Perle im Universum. Allein schon, wenn wir unser Planetensystem anschauen, Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun und der nicht mehr als Planet gehandelte Pluto und viele, viele andere Brocken, die da rumfliegen, inklusive etlicher Monde. Einzigartig ist die Erde als blaue Perle vom Weltall aus zu sehen und strotzt nur so vor Leben, ist, wenn man sich ein bisschen mit Astronomie beschäftigt, völlig anders als alle anderen Planeten. Und das hat viel mit Wasser zu tun. Und im Wasser zeigt Gott eben Leben ohne Wasser. Wir denken in Klammern, Leben ohne Geist Gottes ist nicht möglich. Die Astronomie hat in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht. Jahrhundertelang wussten wir nicht, sind wir mit unserer Sonne und unserem Planeten eine Besonderheit? Sind wir eine Ausnahme? Gibt es überhaupt noch andere Planeten in den anderen Milliarden und Abermilliarden von Sonnen? Alle Sterne, die wir sehen, sind ja Sonnen. Gibt es da irgendwo noch Planeten? Das wussten wir nicht. Aber in den 90er Jahren war es erstmals möglich, mit verstärkter Beobachtungstechnik festzustellen, dass es um andere Sonnen auch etwas kreist. Und diese Beobachtungstechnik ist bis heute so vervollkommnet, dass wir heute von deutlich mehr als 1000 Sonnensystemen wissen, dass es dort Planeten gibt. Anderer Vortrag, anderes Thema. Aber man weiß schon, zum Beispiel von dem Trappist-System, das ist ein Sonnensystem ungefähr 40 Lichtjahre entfernt, das ist oben dargestellt, weiß man, wie viele Planeten da herumkreisen. Die Sonne dieses Systems ist sehr viel kleiner als unsere Sonne, sehr viel dunkler, röter. Und jetzt hier unten ist unser Sonnensystem. Ich hatte ja eben schon aufgezählt, die Erde als dritter Planet. Und jetzt komme ich auf einen Begriff, der in der Astronomie typisch verwendet wird, die sogenannte habitable Zone. Heißt zu Deutsch nichts anderes als die bewohnbare Zone. Gemeint ist damit die Zone, in der Bezug nehmend auf den Abstand zwischen der Sonne, die hier sehr klein dargestellt ist, damit man es gut sehen kann, zwischen der Sonne und dem entsprechenden Planeten, da seht ihr so einen grünen Bereich. Und dieser grüne Bereich ist der Bereich, in dem Wasser flüssig ist oder sein kann. Das hat was mit der Entfernung, mit der Strahlungskraft der Sonne zu tun und verschiedenen anderen Kriterien. Und die Astronomie fokussiert sich darauf, also solche Planetensysteme zu finden, in denen es Planeten gibt, die in einer habitablen, in einer potenziell bewohnbaren Zone sind. Und allen Astronomen und Leuten, die sich damit beschäftigen, ist von vornherein klar, das kann nur eine Gegend sein, in der Wasser in flüssiger Form vorkommt. Nur da, wo Wasser flüssig ist, hat Leben überhaupt irgendeine Chance. Das ist jedem Chemiker, jedem Biochemiker klar. Anders geht es überhaupt nicht. Man kann zum Beispiel feststellen, dass es bestimmte Bakterien gibt, wenn denen das Wasser fehlt, dann fallen die in so einen Meta-Zustand. Und die können da Dutzende von Jahren sein und da passiert einfach nichts. Und wenn Wasser dazu kommt, fängt die Biochemie wieder an. Und es lebt wieder, es kann sich teilen, die Systeme fangen an zu arbeiten. Wasser, die Präsenz von Wasser, und jetzt können wir wieder da geistlich assoziieren, die Präsenz von Wasser, ja, katalysiert quasi Leben. Ja, Leben kommt zum Vorschein und arbeitet und kann auch nur arbeiten, wenn Wasser da ist. Also, die Erde ist auch, auf der Erde gibt es das Wasser als einer der wenigen, wenn überhaupt der einzige Stoff, der in allen drei Aggregatzuständen gleichzeitig vorhanden ist. Also Eis, flüssiges Wasser und Gas, Dampf. Bei anderen Stoffen sind sie entweder in einem oder in zwei der Aggregatzustände da, aber nicht in allen drei. Bei Wasser ist das der Fall. Wasser, wie soll ich sagen, zeigt sich als etwas Besonderes, ein eigenartiger Stoff. Wir kennen Wasser in dutzenderlei Gestalt. Wir kennen es als Wasser, als flüssiges Wasser, als Schnee. Könnte man einen ganzen Vortrag behalten, wisst ihr alle, diese hexagonale Form, dass jede Schneeflocke anders aussieht, worin einfach die geniale Fantasie zum Ausdruck kommt, die nie enden wollende Kreativität Gottes, als Eis, als Tau, als Raureif, als Hagel, Graupel, Harsch, Nebel, Dampf, in vielerlei Regenformen, als Sprüh, Niesel, Sommerregen, was auch immer. Also Wasser gibt es in tausenderlei Gestalt. Wasser, eine völlig harmlos erscheinende, glasklare Flüssigkeit, weder Säure noch Lauge, steht genau in der Mitte. Tut scheinbar niemand was. Habe schon gesagt, viele chemische Vorgänge beginnen überhaupt erst in der Gegenwart von Wasser. Wasser als unabdingbare Bedingung für Leben, und es gibt eben schon den ersten Fingerzeig auf den Schöpfer des Lebens und dass er möchte, dass wir durch seinen Sohn Anteil an diesem Wasser, an der Fülle des Lebens haben. Schauen wir uns noch mal ein paar Eigenschaften des Wassers an. Schauen wir zum Beispiel mal auf den Schnee. Wenn es kalt wird und dunkel wird, beispielsweise auf der Nordhalbkugel der Erde, ja, die Erde ist eine Kugel und Bielefeld gibt es auch, dann fällt das Wasser als leichter, als flockiger, als lockerer, als isolierender Schnee auf die Erde. Und paradoxerweise sorgt gerade die Kälte, der Schnee in seiner Form dafür, dass die Pflänzchen eben nicht erfrieren. Und zudem macht noch die weiße Farbe, sorgt noch dafür, dass da, wo es dunkel ist im Winter, es wunderschön hell ist, wie wir oben rechts sehen können. Ja, wer so eine Schneelandschaft, eine unberührte Schneelandschaft mal gesehen hat, da kann man sich nur dran erfreuen. Wenn der erste Mensch mit seinem Auto durchgefahren ist, dann sieht es schon wieder dreckig aus. So ist es halt mit uns. Über Eis rede ich nachher noch ein bisschen. An der Stelle ist vielleicht ein Zitat von Hirschhausen angebracht. Ob man über Wasser gehen kann, hängt im Wesentlichen von der Außentemperatur ab. So, und jetzt eine Überraschung. Dieses Tröpfchen da ist die gesamte Menge Wasser, die auf der Erde ist. Wenn man alles Wasser der Erde zusammenzieht, ist das so wenig. Da, diese, upsa, Entschuldigung. Dieses Tröpfchen hier. Ja, genau. Woran liegt das? Nun, das liegt daran, die Erde hat einen Durchmesser von 12.750 Kilometern circa. Die Meere sind aber nur 3 bis 5 Kilometer im Verhältnis tief. Und der ganze Rest ist eben nicht Wasser. Also betrachtet man nur den rechten Teil des Bildes. Es ist tatsächlich in der Gesamtmenge nur eine fast hauchdünne Schicht Wasser, die da auf der Erde liegt. Wir werden gleich noch mehr sehen. Ich sage von gleich noch eine Statistik, nur mal jetzt noch einen kleinen Ausblick. Links ist der Jupitermond Europa dargestellt, von dem man inzwischen weiß, dass er sogar mehr Wasser, also mehr mit H, mehr Wasser hat als die Erde. Und deswegen ist das ein Kandidat für möglicherweise ein Ort, an dem vielleicht auch Leben existiert. Wahrscheinlich eher als grüner Schleim, aber also Einzeller. Aber durchaus möglich, weil der Jupiter diesen Mond durchwalkt und ständig quasi Energie reinpumpt. Deswegen das Wasser sogar in flüssiger Form teilweise vor. Aber das ist ein anderes Thema. Etwas unscharf, aber man kann es trotzdem erkennen. Links ist also in dem großen blauen Block das gesamte Wasser, diesmal nicht als Kugel, sondern als Würfel dargestellt. Allen klar, der Großteil, 97% davon, ist in Salzwasser. Nur dieser kleine Block hier ist tatsächlich Süßwasser. Und das meiste Süßwasser ist für uns als Menschen gar nicht erreichbar. Nur dieses kleine Eckchen hier unten, hier nochmal anders dargestellt, ist tatsächlich für uns Menschen nutzbares Süßwasser. Wenn man also den großen Block in einem Würfel darstellen wollte, wären das 1100 Kilometer, das ist die Strecke Rom-Köln. Ja, also ein Wasserwürfel, Rom-Köln, ist das gesamte Wasser der Erde und das für uns Menschen erreichbare und nutzbare Süßwasser ist Köln-Koblenz, so ein kleines Würfelchen. Und das sind tatsächlich nur, wo steht's? 0,02% aller Wasservorräte der Erde sind für uns nutzbares Süßwasser. Immer noch genug. Aber wir haben vorhin die Statistik gesehen, über 1 Milliarde Menschen haben eben keinen Zugang. Apropos. Hier sehen wir eine kleine Statistik nochmal. Der Wassermangel wird so definiert in dieser Statistik. Wassermangel so, herrscht dann, gemäß dieser Statistik, wenn Menschen mindestens 1 Monat im Jahr keinen Zugang zu Wasser haben. Und das, was die Claudia mir gerade bringt jetzt, oder? Entschuldigung, ich habe nur. Die Tatsache, dass wir nur darüber gehen müssen, um ein Glas Wasser zu holen und aus dem Hahn holen müssen können und das dann einfach getrunken werden kann, Prost, ist ein echtes Privileg. Ja? Schätzt das, lernt das schätzen. Noch ist es so, es gibt da natürlich unterschiedliche Zahlen, je nachdem, wie man die Statistik fälscht. Also in dieser Statistik ist es so, die Grenze wird gesetzt, wenn 1 Monat im Jahr kein Zugang zu ordentlichem Trinkwasser besteht, dann sagt man, es herrscht Wassermangel für diese Menschen. Und das ist im Jahr 2018, wird das für die Hälfte der Weltbevölkerung so ausgewiesen. Und im Jahr 2050, wenn die Weltbevölkerung natürlich gestiegen sein wird, wird es diese 5,7 Milliarden Menschen betreffen, sofern die Entwicklung so weitergeht. Wobei man sagen muss, insgesamt befinden wir uns in einer sehr positiven Entwicklung. In den letzten 30 Jahren sind über 2 Milliarden Menschen haben Zugang zu Wasser bekommen, den sie vorher nicht hatten. Also die Entwicklung ist an der Stelle positiv und könnte man auch in der Vortrag überhalten, aber Wasser, wer Zugang zu sauberem und trinkbarem Trinkwasser hat, für den fallen etliche Gründe für Krankheiten weg, die dann zu sonstigen Problemen führen. Also, die Bedeutung des Süßwassers für Menschen, ganz klar, ist groß. Jetzt weiß ich nicht, auf welcher Folie ich gerade bin. Ja. Aber eins ist klar: Die nächsten Kriege werden nicht mehr um Öl gefochten, sondern um Wasser. Das zeichnet sich schon seit Jahren ab und damit müssen wir rechnen. Und gesegnet Menschen, die kreative Wege finden, diese großen Vorrat an Salzwasser einer Entsalzung zuzuführen und es nutzbar zu machen. Also die Projekte, das ist tatsächlich auch etwas, wofür ich bete, dass das geschieht und dass das ja, dass es da Technologien entwickelt werden, die zu einem Großteil nutzbar werden. Es gibt sehr verheißungsvolle Ansätze, aber noch nicht in Nutzung. Was macht das Wasser so besonders? Nun, es scheint erstmal ganz simpel aufgebaut zu sein. Und es ist übrigens kein Element, von wegen 4 Elemente. Ja, wir springen in das Element Wasser, sagen im Sprachgebrauch ist es immer noch drin, aber faktisch, chemisch ist es kein Element, sondern eine Verbindung. Und deswegen ist der kleinste Bestandteil ein Molekül. Ganz simpel, es besteht aus 2 Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom. Das ist übrigens das achte Element im Periodensystem ist. Also H2O ist die Formel, jedem bekannt, nichts Neues. Aber jetzt ein ganz klein bisschen Chemie, ich versuche es schnell durchzugehen. Der Sauerstoff als der große Brocken in diesem Molekül, sieht mit seinen Orbitalen erstmal so aus. Da gibt es also Elektronenaufenthaltsbereiche, sogenannte Orbitale, die sehen erstmal standardmäßig so aus. Nur sind Elektronen negativ geladen, die stoßen sich gegenseitig ab. Aus energetischen Gründen versuchen diese Elektronen jetzt eine Form anzunehmen, um möglichst weit voneinander weg zu sein, um sich also quasi die niedrigst energetische Position, die irgendwie möglich ist. Das führt dazu, dass diese Orbitale, die eben erstmal innen drin eine Kugel und dann außenrum diese Hanteln, die in einer gewissen Weise gefüllt sind, dass das zu einem Tetraeder führt. Also ne, Tetraeder, das ihr kennt alle diese Sunkist-Dinger. So, und da gibt es einen Winkel zwischen diesen Ästen, der liegt bei 109,5 Grad. Das ist eben, wenn man den Winkel misst und die alle gleich weit voneinander entfernt sind. Jetzt ist es aber so, zwei von diesen Bereichen sind mit zwei Elektronen gefüllt, zwei sind mit einem Elektron gefüllt. Das ist eben, wenn man die Elektronen entsprechend auffüllt, ist das die Situation. Das heißt, die beiden, die quasi zwei Elektronen enthalten, haben eine stärkere Abstoßungskraft. Das führt dazu, dass sie sich etwas weiter voneinander entfernen. Das biegt sich etwas auseinander. Ja, wir haben also hier zwei Elektronen drin und da eins und da eins. Und das führt dazu, dass der Winkel zwischen diesen beiden, wo immer nur ein Elektron drin ist, sich reduziert auf 105 Grad circa. Und genau an diese beiden ist ja nur ein Elektron drin, die sind heiratsfähig. Ja? Die warten auf einen Partner. Die sind schon gesättigt. Da sind zwei Elektronen drin. Der Wasserstoff bringt jetzt auch noch ein Elektron mit. Zu zweit ist man glücklich. Also schnappt der Wasserstoff an dieses Orbital dran und der Wasserstoff schnappt an dieses dran. Und damit haben wir unser Wasser. Das Wasser hat jetzt dann diese Form, die beiden, die etwas weiter auseinandergedrückt sind und die beiden, an denen das Wasserstoff dran ist. Und das führt am Ende dann zu einem Molekül Wasser mit einem Winkel von ungefähr 105 Grad. Und das hat jetzt ganz besondere Konsequenzen. Zunächst mal, hier die beiden sind positiver geladen als der Sauerstoff, der mehr Elektronen bei sich hat. Das heißt, wir haben ein polares Molekül. Das hat eine positive Seite, das ist diese Seite hier, und eine etwas negative Seite, das ist diese. Und ihr alle wisst, was passiert, wenn ich positive und negative Dinge zueinander bringe. Wenn dann noch ein zweites Wassermolekül in der Nähe ist, kleben die aneinander. Das zweite kommt nämlich so. Hier ist jetzt eins, das hat hier eine negative Seite. Das nächste Wassermolekül dreht sich so, dass es hier quasi sich anlagert. Ja? Am Tisch, bei der Kneipe, wenn 10 Paare eingesetzt sind, sitzen eben nicht Männlein neben Männlein, sondern die Dame des Nachbarpaars setzt sich neben den Herrn des anderen Paares, ja? Damit eine gewisse Anziehung. So, und ist es hier auch. Ne, also die negativen und positiven Seiten orientieren sich jeweils zueinander. Und das führt dazu, dass das Wasser besondere Eigenschaften aufweist, die das Wasser von anderen Stoffen unterscheidet. Und das zeigt sich in der Tabelle. Ich dachte schon, Wasser ist relativ leicht. Das sagt diese Zahl hier, 18. Hier gibt es vergleichbare andere Stoffe, die alle hier nach rechts etwas schwerer werden. In der Chemie ist es meist so, je schwerer ein Stoff ist, desto höher ist sein Schmelzpunkt und sein Siedepunkt. Weil, völlig klar, einen schweren Brocken hebt man schwerer auf, brauche ich mehr Energie, um ihn aus dem Verband des restlichen flüssigen Stoffes herauszuholen. Je leichter es ist, desto niedriger ist der Schmelz- und der Siedepunkt, desto weniger Energie muss ich aufwenden. Nicht so bei Wasser. Wasser fällt hier aus der Reihe. Das hier schmilzt bei minus 85 Grad, bei minus 60, minus 51, obwohl es schon 130 Gewichtseinheiten auf die Waage bringt. Wasser hat nur 18 Gewichtseinheiten, aber es schmilzt erst bei 0 Grad. Also nicht schon bei minus irgendwas, sondern viel später, weil es eben aneinander klebt. Das gleiche beim Siedepunkt, die 100 Grad. Es ist sehr schwer, Wasser zu verdunsten. Ich muss viel, viel Energie reinpumpen, um diese Aneinanderhängungen aufzulösen. Und das führt dazu, dass das Wasser flüssig ist in einem Bereich oberhalb von 0 Grad, in einem Temperaturbereich, in dem die chemischen Vorgänge sehr viel schneller ablaufen als bei minus 60 und den Temperaturen da unten. Das heißt, Leben, wer immer sich mal mit Biochemie, mit Leben beschäftigt hat, Leben braucht sehr, sehr viele Reaktionen. Was in unseren Zellen abläuft, ist eine hohe, komplexe Abfolge von chemischen Reaktionen. Und das ist erst bei höherer Temperatur überhaupt sinnvoll möglich. Und Wasser hat aber genau diese Eigenschaften, dass es erst ab 100 Grad, ab 0 Grad flüssig ist. Also wir sehen an dieser Stelle allein dafür genial eingerichtet. Hier nochmal eine Illustration. Wenn wir normales Wasser haben, sieht das irgendwie so aus. Und wenn es kälter wird, kennen wir von allen Stoffen, dann rücken die Dinge etwas näher zusammen. Die Moleküle bewegen sich nicht so stark. Und jetzt kommt eine besondere Eigenschaft des Wassers. Es hat nämlich eine sogenannte Anomalität. Das ist anders als alle anderen Stoffe oder als fast alle anderen Stoffe. Wenn es gefriert, dann setzt sich diese Struktur, diese feste Struktur ein. Und man sieht es hier schon illustriert, hier braucht es mehr Platz. Der Stoff dehnt sich aus. Im Ergebnis, es wird leichter, Eis schwimmt. Und das kommt bei fast keinen anderen Stoffen vor. Es gibt noch ein paar unbedeutende andere. Bei fast allen anderen Stoffen ist es so, dass das Feste nach unten fällt in der flüssigen, in der eigenen Flüssigkeit. Bei Wasser nicht so. Wasser ist so, dass das Eis nach oben geht. Und das hat massive Konsequenzen für das Leben auf der Erde. Das nämlich, weil das Feste eben oben schwimmt, dass nämlich die Meere nicht zufrieren. Andernfalls hätten wir, aus den geologischen Zeiträumen, hätten wir Eisblöcke in den Meeren und nur die obersten Schichten wären vielleicht ab und zu mal etwas flüssig. Aber so konnte in den Meeren Leben erst entstehen und vor allem überleben. Also die Tatsache, dass Eis oben schwimmt, hat massiv fördernde Wirkung für das Leben und auch für unseren Wasserkreislauf auf der Erde, für die Meeresströmungen, die dieses Förderband, wer ein bisschen Klimathematik verfolgt, weiß, dass das im Moment in Gefahr zu sein scheint oder beeinträchtigt ist. Der Austausch von Wasser wird gefördert in besonderer Weise dadurch, dass eben das kalte Wasser, weil dichter, nach unten fällt und unten entlang läuft auf den Meeresgründen und damit, und jetzt komme ich wieder ins Geistliche, und damit alles, was da unten in unserer Seele verborgen liegt und was unten begraben zu sein scheint, wird durch diesen Wasserkreislauf, und so wirkt eben der Heilige Geist auch an uns, nach oben befördert. Auch das ist eine Aufgabe des Heiligen Geistes, an die tiefen Schichten heranzukommen und unten herauszugraben und nach oben zu befördern. Auch das sehen wir im Wasserkreislauf der Erde vorgebildet. Eine Tätigkeit des Geistes, der vermeintlich tief vergrabene Schichten ans Licht bringt. Im Sinn des Bildes von Hesekiel 47, was wir vorhin gelesen haben, sollen wir uns diesem Strom, diesem Wasserstrom des Lebens überlassen. Und die Bodenhaftung verlieren in der vierten Phase und uns schwimmend hineinbegeben, uns dem Strom überlassen. Und kürzlich habe ich selbst an mir eine Entdeckung machen müssen, die mir zeigt, was das manchmal bedeutet. Zeigt, wie Selbstgerechtigkeit und die alte Natur, die in einem steckt, manchmal von diesem Strom nach oben befördert wird. Abends fahre ich mit dem Fahrrad nach Hause. Mit dem Auto bei Dunkelheit und sehe einen Fahrradfahrer ohne Licht. Absolut unverantwortlich. Für 10 Euro gibt es im Baumarkt heute Licht, das man dran kleben kann und dran montieren kann, um sicher zu sein. Ich musste nicht mehr wie früher in meiner Jugend diesen bescheuerten Dynamo antreiben. Es ist so einfach. Und ich habe mir über die letzten Jahre innerlich eine gewisse Haltung für diese Art Menschen in meinem Geist zurechtgelegt, die abends ohne Licht unterwegs sind. Sie, ihnen gehört meine volle Ablehnung. Mein Urteil über sie ist gefällt. Ich habe mir vorgenommen, wenn mir so einer mal reinfährt, dann steige ich aus und dann kriegt er rechts eine und links noch eine dazu. Für seine bescheuerte Blödheit. Denn der macht mir ein schlechtes Gewissen. Ich muss nachher rumrennen, weil der so bescheuert war. Und diese Gedanken habe ich entwickelt über Jahre. Und das war irgendwo hier hinten. Ich will damit nur illustrieren, auf welcher Stufe meiner innersten Werteskala Radfahrer ohne Licht stehen. Also haltet euch zurück, wenn ich unterwegs bin. Nun, vor einigen Tagen auf der Heimfahrt sah ich irgendwo schräg gegenüber wieder mal so einen Typen mit dunkler Kleidung von der Straße auf den Bordstein hochhüpfen, ohne Licht. Und für den Bruchteil einer Sekunde erwische ich mich dabei, gedanklich, wie ich mit dem Auto auf ihn ziele und ihn überfahren will. Vor lauter Zorn über so eine bodenlose Bescheuertheit. Und aus meinem vermeintlichen Gerechtigkeitsdenken. Recht muss sein. Der hat's verdient. Zwischen Gedanke und Tat war tatsächlich noch ein Abstand. Aber der Gedanke, es ihm jetzt heimzuzahlen, hat mich doch über mich erschrecken lassen. Wie ich so ein Zorngewächs in mir habe aufpäppeln und züchten können. Und da musste ich an die ersten Jünger denken, an die Jünger denken, sollen wir Feuer regnen lassen über die? Ihr kennt die Szene? Und an Jesu sehr überraschende Antwort. Wisst ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid? Lasst uns das mal kurz betrachten. Sie waren bereits Kinder des guten Geistes. Jesus nennt sie so. Und trotzdem waren sie eines solchen Wunsches fähig, Feuer regnen zu lassen. Man kann es auch andersrum sehen. Und das ist äußerst entspannend. Obwohl ich solche Wünsche in mir entdecke und sie nach oben befördert werden aus der Tiefe, kann ich trotzdem Gottes Kind sein. Aber die Warnung Jesu, sich daran zu erinnern, wohin wir gehören und sich eben diesem Geist zur Reinigung zu überlassen, womit wir wieder beim Wasser wären. Mit dreckigem Wasser und einem dreckigen Lappen kann man einen dreckigen Teller ziemlich sauber kriegen. Schon mal probiert? So, wenn man auf einer Freizeit war und irgendwie am Schluss noch der letzte Teller gewaschen werden muss und die Brühe nur noch schwimmt vor lauter. Trotzdem, Wasser hat eine unglaubliche Aufnahmefähigkeit, eine unglaubliche Fähigkeit, Dreck zu lösen. Ihr hört den geistlichen Doppelton. Wasser reinigt. Und der Wasserkreislauf der Erde, übrigens ein Geheimnis, das erst am Ende des 19. Jahrhunderts mehr oder weniger vollständig begriffen wurde. Heute lernt das jedes Kind in der Schule. Aber jahrhundertelang war man sich nicht klar und auch die Bibel steht nur staunend davor, woher kommt das Wasser, das immer wieder vom Himmel fällt. Ja, das war im Alten Testament, in der Antike noch nicht verstanden. Und da dachte man, es gibt einen unendlichen Vorrat. Dass es aber ein Kreislauf ist und immer wieder das gleiche Wasser, das zirkuliert und als Süßwasser vom Himmel fällt. Verrückt. Ja, wir spülen unseren Dreck ins Meer und reines, sauberes Wasser fällt vom Himmel. Kann es ein besseres Gleichnis geben für die gute Gabe Gottes? Kann es zur Illustration für seinen Geist ein besseres Gleichnis geben, dass derjenige, der im Himmel seine Heimat hat, seinen Ursprung, uns täglich neu und frisch und unverdorben und immer wieder gleich rein für uns da ist? Also schon auf dem Weg zur Erde wäscht das Wasser, der Regen, unsere Hinterlassenschaften aus der Atmosphäre, ob es Feinstaub ist oder allerlei sonstige Stoffe. Und so sorgt das Wasser auf diese Weise sogar für reine Luft. Aber eben auch bei uns möchte Gott uns reinigen, indem wir uns dem Geist überlassen, uns das Wasser des Geistes von außen und innen an uns heranlassen, zur Reinigung und auch zur Erfüllung. Unseren Durst nach Leben möchte er löschen, nichts anderes. Und jetzt kommen diese Verse von Anfang, sagt Jesus in diesen Versen, zu denen Hesekiel 47 der geistliche Vorläufer ist. Johannes 4, Vers 13, ich lese vor. Jesus antwortete und sprach zu ihr, also dieser Frau, die zu ihm kommt: Wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird in Ewigkeit nicht mehr dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Und in Vers 7, Johannes 7, Vers 38, wer an mich glaubt, von dessen Leib werden, so wie die Schrift es sagt, Ströme lebendigen Wassers fließen. Und schließlich in der Offenbarung 22, Vers 17, der Geist und die Braut sprechen, komm, und wer es hört, spreche, komm, und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst.